Ja, du hast es schon gesagt, das Thema heute, der Sinai, Gottes Hütte bei den Menschen, da klingelt das Wort Hütte, was eben in die Jahreszeit passt. Wir feiern zurzeit das Laubhüttenfest. Warum sagt man eigentlich Laubhüttenfest? Es müsste eigentlich das Laubhüttenfest heißen. Ja? Ich weiß nicht, wo ihr jeweils wohnt, aber von den meisten habe ich jetzt so gehört, Richtung West-Jerusalem, einige hier in Ost-Jerusalem, im arabischen Teil. Den Unterschied merkt man im Moment besonders krass, eben weil hier in unserer Umgebung überhaupt keine Laubhütten zu sehen sind. Aber sobald man ein bisschen Richtung jüdisches Viertel geht oder aus der Altstadt raus, da sieht man sie auf jedem Balkon, auf vielen Straßen, auf den Plätzen und so weiter. Das Laubhüttenfest, das ist heute nicht das Hauptthema, aber das Thema passt. Und zwar wollen wir ein bisschen zurückfragen, wo kommt eigentlich die Laubhütte her? Das Laubhüttenfest erinnert ja an die Zeit der Wüstenwanderung und das bringt uns zurück an den Sinai und an eine ganz besondere Hütte, die keine Laubhütte war, aber auch eine wichtige Hütte. Aber fangen wir mal an mit dem Sinai, wir machen das hier, nee, eben nicht, mit den Laubhütten, so ist das. Kennen wir eigene Fotos nicht. Hier ein paar Bilder aus dem jüdischen Viertel, hier sieht man, wie diese vier Früchte gekauft werden. Das habt ihr jetzt bestimmt auch in den Straßen schon viel gesehen, der Palmzweig. Der Etrog, eine Art Zitrone, aber größer. Mal gucken, das ist kein Palmenzweig, aber es sollte ein Palmenzweig sein. Und die Bachweide, die werden da zusammengebunden und damit werden bestimmte Gebete gesprochen. Aber das wollen wir heute Abend nicht vertiefen, was da auch die symbolische Bedeutung dahinter ist. Das ist aber alles sehr spannend, wenn ihr jemand findet, der euch das erklären kann. Lasst euch das mal erklären. Hier sieht man nochmal ein paar Bachweiden, Palms, das sind die Bachweiden und der Etrog. Ah ne, das ist ein ganzer sogenannter Lula, die Myrte, und die Myrte noch. Myrte, genau. Und das war letztes Jahr die Laubhütte im jüdischen Viertel, dieses Jahr war ich noch nicht da, habe sie noch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Also, aber ihr habt bestimmt schon verschiedene Farben und Formen von Laubhütten gesehen. Ich habe gehört, die Stadt Jerusalem baut ja jedes Jahr eine besondere Laubhütte mit einem bestimmten Thema. Und dieses Jahr ist das Thema Recycling. Wir haben also die größte Laubhütte der Welt gebaut und zwar nur aus Recycling-Materialien. Naja, also, wo kommt die Laubhütte her? Also, hier ist noch ein Bild von der Klagemauer, dort von den Gebeten. In Kürze gesagt, eben eigentlich ist es während dieser 8 Tage. Laubhüttenfest ist das Gebot, dass man eben so eine Laubhütte baut und dass man möglichst den ganzen Tag sich darin aufhält, aber mindestens die Essenszeiten, aber wenn es geht, vielleicht auch den Abend dort zusammen verbringt, sich erinnert an die Zeit, als das Volk Israel durch die Wüste zog, von Gott begleitet, bewahrt wurde und man denkt über verschiedene Personen aus der Bibel nach, jeden Abend über eine andere und verschiedene andere Dinge. Das gehört alles zum Laubhüttenfest dazu. Das ist vorletztes Jahr gewesen beim Priestersegen an der Klagemauer. Ich weiß gar nicht, wann der dieses heute schon heute oder war schon heute Morgen, okay. Also heute Morgen war er schon, ich habe mir schon gedacht, weil es war so abgesperrt alles und so viele Leute, das muss wohl heute sein, wo eben die Nachkommen aus der Familie der Priester, die Kohanim, den aaronitischen Segen sprechen über das Volk und das ist immer sehr beeindruckend. Und hier vorne sieht man auch nochmal eine Laubhütte stehen. Also, woran erinnert uns das Laubhüttenfest? An die Zeit in der Wüste, im Sinai. Ich habe mal hier eine Karte gebracht mit den verschiedenen Routen. Ich bin natürlich immer noch ein Bevorzuger der traditionellen Route unten herum. Aber nur, dass ihr mal ungefähr eine Karte vom Sinai nochmal habt. Für die, die noch nie da waren, hier ist das Tote Meer. Hier oben ist Jerusalem. Wenn man hier runterfährt, kommt man nach Elat, kommt man ans Meer, dann fährt man weiter. Und so in dieser Südspitze, da wird es bergiger. Und da ist dieses Gebirge, wo es dann auch den Berg, den sogenannten Mosesberg, gibt. So sieht das da aus, sind alte Bilder von mir, weil wir tatsächlich auch seit 12 Jahren nicht mehr da waren. Deswegen sind das noch alte Dias, aber es ist auch eine sehr, sehr spannende Gegend. bergig, zerklüftet, wüstig. Man kann da so Kameltouren machen und Jeep-Touren und wandern auf den Spuren des Volkes Israel. Und dann erhebt sich irgendwann dieser Moseberg, gut daran zu erkennen, dass er auch schon selber wie so ein M aussieht von Weitem. Da kann man also den sehen. Am Fuße des Mosebergs ist Katharinenkloster. Auch das wäre einen eigenen Abend wert, aber da hat Steffi neulich noch drüber geredet. Das ist nämlich gebaut um den brennenden Dornbusch herum, also das, was man dort sieht, also vermeintlich die Reste des oder der Nachkomme des damals nicht verbrannten Dornbusches, also am Fuße des Berges. Und das war die Gegend, wo Moses seinerzeit seine Schafe hütete, oder nicht seine, sondern die seines Schwiegervaters Jethro. Vielleicht war das so ein Busch, der da brannte und doch nicht verbrannte, vielleicht auch ein anderer. Hier ein altes Bild von Steffi, das konnte ich mir doch nicht sparen. Vor 12 Jahren, da sahen wir noch anders aus. Also wir sind natürlich nicht da hochgelaufen, wir waren zuvor, wir sind mit Kamelen hochgeritten. Und so sieht das dann oben aus. Das kommt jetzt noch. Also wenn man oben auf den Gipfel kommt, wer war schon mal da? Handzeichen 1, auch gar nicht so viele. 2, 3, doch. Auf dem Sinai, ja, oben auf dem Berg, okay. Also sieht das aus, man läuft so einen Weg da hoch und dann am Ende nochmal ganz viele alte Stufen und dann gibt es oben auf dem Berg so eine Kapelle und natürlich einen ganz wundervollen Ausblick, sehr beliebt auch für die Sonnenaufgänge und Untergänge, und so sahen wir also damals aus. Rechts, das bin ich. Soll ich sein. Ja, wir haben es also auch geschafft. Ja, und wir haben uns damals dann den Sonnenuntergang angeschaut. Und in dieser Gegend ist es nun also passiert, dass Gott Moses einen Auftrag gab, und zwar den Auftrag, eine Hütte zu bauen. Dieses Mal ist es aber nicht die Laubhütte, aber ich lese uns das mal vor. Das steht in 2. Mose 25. Und zwar, ich lese mal erstmal die Verse 8 bis 9. Da sagt Gott: Baut mir ein Heiligtum, dass ich unter euch wohne. Oder, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Also das sagt Gott auf dem Berg zu Moses. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und jetzt kommen die ganzen Beschreibungen. Danach wird erstmal beschrieben, wie die Bundeslade gebaut aussehen soll und dann wie der Tisch für die Schaubrote aussehen soll, der Leuchter und dann auch die Stiftshütte, da kommen wir gleich zu. Aber ich fand diesen ersten Satz schon mal sehr spannend. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Gott wohnt in seinem Volk. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Das ist eigentlich eine spannende Aussage, denn es sagt uns zwei Dinge. Dass nämlich offensichtlich Gott Moses dort nicht nur zu Moses geredet hat, sondern ihm auch Bilder gezeigt hat. Ja, also nicht nur das, was er danach hier aufgeschrieben hat, sondern irgendwie hat er ihm da noch was gezeigt, was auch immer. Und unter anderem auf diese Stelle geht auch die ganze Tradition zurück von der mündlichen Tora. Weil man nämlich sagt, ja, also das ist ja hier gar nicht schlimm, wie das Bild aussah. Ne? Also es gibt vieles, was Gott Moses mitgeteilt hat auf dem Berg Sinai, was gar nicht aufgeschrieben wurde, was dann trotzdem mündlich weitergegeben wurde, was sie dann ihren Kindern erzählt haben. So, und daraus ist dann irgendwann die mündliche Tora geworden. In der jüdischen Tradition gibt es das ja, da ist dann später, ist es aufgeschrieben worden in der Mishnah, im Talmud und diese ganzen Schriften, die aber nach jüdischer Tradition eben nicht späte Schriften sind, die irgendwann mal aufgeschrieben wurden, sondern eigentlich nur das, was Gott zu Moses gesagt hat, auf dem Berg Sinai, was aber hier nicht aufgeschrieben wurde. Das ist das eine Spannende. Das andere ist eher was aus der christlichen Überzeugung, nämlich aus dem Neuen Testament. Im Hebräerbrief wird diese Stelle nochmal zitiert. Und da sagt nämlich der Schreiber, ist das nicht interessant, dass Gott hier sagt, genau nach dem Bilde, das ich dir gezeigt habe, sollst du die Stiftshütte bauen. Denn damit ist doch gesagt, dass die Stiftshütte, über die wir heute Abend reden, etwas abbildet, was eigentlich ja im Himmel ist oder bei Gott ist. Oder etwas anderes sozusagen abbildet. Also es gibt irgendwie darum so einen Stück, ja? Oder in der geistlichen Welt eine Gegenwart. Insofern ist das, was wir anfassen können, was wir gleich sehen, das Zelt und so weiter, hat eine sozusagen ein Zwillingsbruder in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt. Das ist eigentlich schon mal sehr spannend. Jetzt kommen wir zu den Einzelheiten, wie sah das alles aus? Bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren hatte man die einzigartige Möglichkeit, ganz hier in der Nähe eine genaue Nachbildung der Stiftshütte zu besuchen. In der Nähe von Jericho stand sie da in der Wüste beim Kibbutz Almog, für die, die wissen, wo das ist. Und da konnte man sich das alles anschauen. Und da habe ich mal, als wir da mal waren, ein paar Bilder gemacht, damit man sich das mal anschauen kann. Also so sah das von oben aus, vom Berg aus, mitten da. Das ist die Straße, die von Jericho zum Toten Meer, von Jerusalem zum Toten Meer führt. Und hier also mitten in der Wüste stand also da so eine Stiftshütte. Ganz unscheinbar. Und wenn man hinfuhr, war sie aber ganz groß und schön. Und so sah das also hier aus. Das ist also der Hauptteil hier, das eigentliche Zelt. Und davor hier der große Brandopferaltar und das sogenannte bronzene Meer oder auch das eherne Meer, also ein Wasserbecken, was zur Reinigung diente. Das Ganze nochmal von außen, also um die Stiftshütte herum war ein Zaun. Und das ist eben alles jetzt nicht nur aus der Fantasie gebaut, sondern ich könnte euch das jetzt hier alles vorlesen, das wäre aber ein bisschen dröge. Es wird hier alles genau aufgeschrieben, wie das aussehen soll, wie der Zaun außenrum aussieht, welche Maße die Hütte haben soll, aus welchen Stoffen sie gemacht sein soll. Aber ich dachte mir, es ist schöner, wenn man das hier sieht. Also es gab dieses Geländer außenrum, dann kam man hinein und dann stand eben hier dieses bronzene Meer, also ein Ort der Reinigung auf dem Weg. Wenn man also unterwegs war zu Gott, ist es ja gut, sozusagen auf dem Weg sich auch zu reinigen. Bis heute gibt es übrigens auch in christlichen Kirchen daran einen Anklang, wenn man also gerade in katholische Kirchen reinkommt, hat man am Anfang oft das Weihwasserbecken und Leute machen also ein Kreuzzeichen damit. Genau aus dem gleichen Grunde, wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, soll man sich reinigen. In dem Fall nicht nur mit dem Wasser, sondern auch mit dem Symbol für Jesus. Dann gibt es den Brandopferaltar, da wurden also die öffentlichen Opfer dargebracht, da kamen also dann die Leute aus dem ganzen Land und haben Gott ihren Dank gebracht oder wenn sie gesündigt hatten, ein Sündopfer oder wenn sie ein Gelübde getan hatten, dann haben sie das Opfer dorthin gebracht und haben erstmal erzählt, was Gott Tolles für sie getan hat und dann haben sie als Dank, oh, war ich das? Hey, was ist das denn? Achso, nee, das war es. Okay. Haben sie als Gott Dank also dieses Opfer dargebracht. Das war sozusagen der Ort, wo die meisten Leute, die dorthin kamen, dann ihre Gebete verrichtet haben und ihre Opfer dargebracht haben. Und dann kommt man in das Innere dieses Zeltes und da gibt es auch noch ein paar interessante Gegenstände. Einmal gibt es dort innen drin auch nochmal einen Altar, also einen Räucher, einen Räucheraltar, wo man so Rauchopfer da bringen konnte. Und dann gibt es auf der linken Seite den berühmten 7-armigen Leuchter und auf der rechten Seite den Tisch für das Brot, also die Schaubrote. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was das alles bedeutet. Man kann sich vorstellen, welche Symbolik auch dahinter steckt. Das Licht als Symbol des Lebens, der Schöpfung, der Gegenwart Gottes. Vieles, was da drin steckt, die Bibel redet immer wieder von Licht, von Feuer, von dem Öl des Heiligen Geistes. Und das alles steckt natürlich in diesem Kerzenleuchter drin. Und dann auch der Tisch mit dem Brot, der eben ausdrückt, hier in der Gegenwart Gottes gibt es auch Nahrung, da geht es auch um unsere Bedürfnisse, aber auch, dass wir Gott etwas darbringen von dem, was er uns geschenkt hat. Und dann gab es hinten in diesem Zelt einen Vorhang. Und hinter diesem Vorhang gab es dann nochmal einen besonderen Teil, nämlich das Allerheiligste, in das man aber eigentlich nicht hinein durfte, nur der Hohepriester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, den wir ja hier gerade letzte Woche gefeiert haben. Da konnte man in diesem Modell natürlich, wie es sich gehört, auch nicht reingehen, das wäre ja auch doof gewesen, aber es gab sozusagen für die neugierigen Touristen an der Rückseite ein Fenster, wo man also von außen reingucken konnte. Also das ist nochmal ein Bild von dem Räucheraltar, dort, der vor dem Vorhang stand. Das ist der Leuchter nochmal von nahem. Der Tisch mit den Schaubroten. Und das ist also jetzt von draußen durch ein Fenster, ein Blick auf die Bundeslade, die genau also auch nach den Maßen gebaut ist, wie sie hier in der Bibel beschrieben wird, mit diesen Stangen an der Seite, die durch die Ringe geführt sind, an denen man sie tragen konnte. Obendrauf eine Deckplatte, auf Hebräisch Kaporet, also die Bedeckung, wo aber auch dann das Wort Yom Kippur herkommt, also die, manche übersetzen den Sühnedeckel oder da gibt es die verschiedensten Übersetzungen für. Und dann diese beiden Cherubim, also Engel, die ihre Flügel zueinander neigen, aber ihre Gesichter auf diese Deckelplatte richten. Und die hat eben eine ganz besondere Bedeutung. Das steht nämlich auch hier im Kapitel 2. Mose 25, Vers 22. Dort, also und ab Vers 21, und du sollst den Gnadenthron, das ist die Übersetzung für Kaporet hier, der Gnadenthron, den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort, sagt Gott, will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubinen, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Dort will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Also das war sozusagen ein ganz zentraler Ort, wo Gott eben sagt, das ist jetzt nicht nur ein Symbol für irgendwas, das ist nicht nur eine Aufbewahrung für die 10 Gebote, es ist nicht nur ein Bild, sondern hier ist ein Ort, wo ich euch begegnen möchte. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, im Glauben des Volkes Israel, wo Gott nicht einfach irgend so ein Götze ist, ja, der irgendwo in der Welt rumläuft oder aus Holz oder Stein gemacht ist, sondern der Schöpfer der Welt, der über alles größer ist, ja, als die Welt sich überhaupt vorstellen kann, ja, den alle Himmel und aller Himmel nicht fassen können, wie es an einer anderen Stelle hält, heißt, der sagt am Anfang, du sollst dieses Heiligtum bauen, damit ich unter euch wohne. Das ist eigentlich schon sehr, sehr sensationell, ja, dass dieser riesig groß, nicht nur physisch gesehen riesig groß, sondern unvorstellbar in seinem Wesen Gott in unserer Mitte wohnen will. Und jetzt sagt er sogar noch, hier gibt es einen Ort, wo ich euch begegnen will, wo ich euch nahe kommen will, wo ich mit euch zusammentreffen will. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und von diesem Ort der Begegnung lesen wir dann auch später, aber vorher noch einen Vers aus 2. Mose 25, nämlich Vers 40. Da sagt Gott dann nochmal zum Abschluss zu Moses, und sieh zu, dass du das alles machst nach dem Bilde, das ich dir auf dem Berge gezeigt habe. Da haben wir wieder dieses Bild, was er auf den Bergen gezeigt hat, zu dem ich ja eben schon ein bisschen was gesagt habe. Das ist nochmal die Lade, etwas weniger mystisch. Das war natürlich sehr interessant, als wir da waren, kam gerade ein Regenbogen, ein Zeichen der Treue Gottes und der Gegenwart Gottes. Das fand ich doch sehr schön. Ja, später kann man vielleicht noch sagen, hat die Lade natürlich noch andere Heimatstätten gehabt. Das hier zum Beispiel ist Shiloh. Das ist auf dem Weg, wenn man von hier aus nach Norden fährt, Richtung Nablus, dann kommt man da vorbei. Ganz unscheinbarer Hügel, rechts neben der Straße. Und da aber zu erkennen durch diesen schönen Aussichtsturm, da gab es viele Ausgrabungen, gibt es viele alte Mauern und sowas. Es gibt auch eine neue Ortschaft da oben, Shiloh auf dem Berg. Das ist das alte Shiloh. Und hier sind so ein paar alte Stadtmauern und sowas. Aber was besonders interessant ist, ist, dass daneben eben hier eine große rechteckige gerade Fläche aus dem Felsen gehauen wurde. So etwa so groß wie ein Fußballplatz. Und das ist tatsächlich der Platz, wo die Stiftshütte dann einige Generationen lang stand, zur Zeit von Josua und den Richtern. Da kann man also hingehen und diesen Ort noch heute sehen. Das ist sehr ähnlich wie der Tempelberg, interessanterweise von seiner Struktur. Und das bringt uns natürlich dann zum nächsten Ort. Es war aber schon keine Stiftshütte mehr, beziehungsweise ganz am Anfang schon. David hat die Stiftshütte dann nach Jerusalem geholt, hat sie dort aufgestellt, wo dann später der Tempel gebaut wurde, hier auf den Tempelberg. Und dann gab es eben ein Haus und keine Hütte mehr. Aber wir kehren heute mal wieder zur Hütte zurück. Es wird wenig später beschrieben, wie das nun genau aussah mit dieser Begegnung. wenn Gott seinem Volk begegnet, es wird unter anderem, oder eben nicht seinem Volk, sondern seinem besonderen Boten, nämlich Moses. Und das ist eigentlich auch eine sehr spannende Stelle in 2. Mose 33, ab Vers 7. Da heißt es: Moses aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es die Stiftshütte. Das ist Luthers Übersetzung, Stiftshütte. Man kann auch sagen Zelt der Begegnung, Zelt, also Ohel HaMoed. Moed ist auch die Festzeit oder die Gottesdienstfeier, die Zeit der Begegnung. Also es gibt verschiedene Übersetzungen. Ich lasse jetzt mal immer Stiftshütte stehen, aber wenn ich Stiftshütte sage, dann denkt immer mit das Zelt der Begegnung. Also er nannte es das Zelt der Begegnung. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose herausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose. Also auch hier, man liest das immer so, man hat das vielleicht auch schon mal gehört, aber man muss sich das mal vorstellen. Hier ist ein Volk, was an den unsichtbaren Gott glaubt, der sich nicht abbildet, der nicht Teil dieser Welt ist. Und dennoch lässt sich dieser Gott darauf ein, in sichtbarer Weise in dieser Wolkensäule vor dieses Zelt, vor den Eingang des Zeltes zu kommen. Also ganz wie ein Mensch, ja, und hier Moses zu begegnen. Und dann geht es aber noch weiter. Und alles Volk sah die Wolkensäule vor der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich an jeder vor seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Also versucht euch da mal hineinzuversetzen. Moses steht dort und Gott redet mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit seinem Freund redet, wie eine Frau mit ihrer Freundin redet. Ich weiß nicht, ob das für euch ein vertrautes Bild ist, für die Begegnung mit Gott. Oder ja, ob das irgendwie eure Erfahrung ist. Wir sind ja oft als westliche Menschen sehr geprägt vom logischen Denken. Ja, wenn wir über Gott nachdenken, dann denken wir in Kategorien von richtig, falsch. Wenn wir über Glauben denken, dann denken wir an bestimmte Überzeugungen. Also hast du die richtige Überzeugung oder nicht? Dann so. Ja. Entweder bist du drin oder draußen. Ja. Aber hier ist irgendwie eine andere Kategorie, nämlich die Kategorie von Nähe. Von nahe bei Gott sein. Oder auch Gott aus der Ferne sehen und staunen. Begegnung mit Gott, das sind hier sozusagen die Bilder, die uns hier begegnen. Und es gibt noch ein spannendes Detail, was dann kurz danach berichtet wird, in 2. Mose 34, ab Vers 33. Da hat Moses vorher einiges gesagt und hatte auch eine Gottesbegegnung auf dem Berg. Und dann heißt es: Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Also offensichtlich war diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes so prägend, dass sogar physisch irgendwie ja, das Angesicht von Moses leuchtete. Und später auch da lesen wir im 2. Korintherbrief den Versuch einer Erklärung, dass eben gesagt wird, vielleicht war dieser Glanz der Herrlichkeit so doll, dass sozusagen man das bedecken musste, damit man davon nicht geblendet wird. Ja? Sodass Moses, wenn er rauskam, diese Decke über sein Gesicht hängte, aber wenn er zu Gott ging, hat er sie weggenommen, weil er eben mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Ich finde, dass, wenn man das so alles liest, alles sehr, sehr starke Beschreibungen davon, was da eigentlich passiert in der Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht, und das war die Frage, die mich bewegt hat, kennen wir das eigentlich aus unserer Gottesbeziehung? Kennen wir das eigentlich aus unseren Gottesdiensten? Denn das, die Stiftshütte ist ja letztlich das, woraus später der Tempel wurde und was wir eigentlich in unseren Gottesdiensten, in jedem Gottesdienst versuchen nachzuvollziehen, nämlich der Ort der Begegnung mit Gott. Und ich weiß gar nicht, aus welcher Tradition ihr kommt. Wir haben schon gehört, es sind hier verschiedene Kirchen und Gemeinden vertreten, verschiedene Gottesdiensttraditionen. Denkt mal einen Moment darüber nach, ob das, was ihr jetzt hier gelesen habt über die Stiftshütte, ob das parallel ist oder zu vergleichen ist mit eurer eigenen Erwartung, wenn ihr in einen Gottesdienst geht, wenn ihr in den Raum reingeht, ja, wo ihr jetzt in der nächsten Stunde Gottesdienst feiern werdet. Ist das sozusagen euer Bild, was ihr vor Augen habt? Ich trete jetzt in die Gegenwart Gottes. Gott ist hier so real wie diese Wolkensäule, ja, und er möchte mit mir reden, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Und diese Begegnung könnte so intensiv sein, dass ich mir sogar einen Sonnenbrand hole dadurch. Ja. Ist das unsere Vorstellung von Gottesdienst? Oder hat sich nicht unser Gottesdienst sehr oft ganz gewandelt in seiner Funktion? Geht es überhaupt in unseren Gottesdiensten um Nähe zu Gott? Geht es darum, Gott nahe zu kommen? Ist das unsere Erwartung? Oder ist es inzwischen was ganz anderes, nämlich die Feier unseres richtigen Glaubens? Ja? Also wir kommen alle zusammen als Christen und wir sind überzeugt, dass das, was wir glauben, richtig ist, und deswegen machen wir so eine Art Festival, ja, wo wir jetzt feiern, dass wir Christen sind. Solche Gottesdienste gibt es ja auch. Also wir feiern unseren Glauben. Oder ist es sowas wie eine Lehrstunde, unsere Überzeugung, ja, so wie in der Schule. Ja. Ich gehe jetzt eben dahin und da bringt mir jetzt jemand was bei. Ja. Legt mir die Bibel aus, unterrichtet mich und ich werde hoffentlich hinterher etwas schlauer nach Hause gehen. Ja. Das ist ja auch für viele der Sinn eines Gottesdienstes. Ja. Oder ist es einfach die Pflege von Traditionen? Ja? Das ist eine Art von Feier, so haben wir es immer gemacht und jetzt feiern wir es auch weiter. Das ist übrigens keine Frage von alter oder neuer Gottesdienstform. Ja? Man kann in alten Liturgien Traditionen pflegen und man kann auch in neuen Lobpreisgottesdiensten Traditionen pflegen. Das ist, glaube ich, keine Frage des Stils, sondern eine Frage der inneren Einstellung. Ja? Suche ich mir den Gottesdienst aus nach der Frage, wo gefällt es mir am besten und wo fühle ich mich am wohlsten? Ist das das Ziel des Gottesdienstes? Wenn ich eine gute Show erlebt habe, bin ich dann zufrieden? Ist das dann ein Gottesdienst, wo ich sage, ja, so soll es sein? Oder habe ich in mir dieses Bild, was wir hier sehen in dem Zelt der Begegnung, wo Gott sagt, ich möchte mitten unter euch zelten. Und da möchte ich euch begegnen. Und das ist eigentlich der Sinn, wenn ihr Gottesdienst feiert. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch. Ich will euch mal ein paar Beispiele noch mit reinnehmen, wo wir das immer wieder sehen in der Bibel, dass da, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo Gott angebetet wird, diese Intensität der Gottesbegegnung da ist. Zum Beispiel beim ersten Gottesdienst in diesem neuen Tempel, der in Jerusalem gebaut wurde, 2. Chronik 5, wird es beschrieben, erstmal wie das alles gebaut wird und so, und als alles fertig gebaut wird, heißt es dann am Ende, dann gingen die Priester hinaus aus dem Heiligtum, sie hatten sich alle geheiligt, ganz egal zu welcher Abteilung sie gehörten, und die Leviten, nämlich die Sänger, Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder hatten sich angetan mit feiner Leinwand und standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Also das hat schon was von guter Show, auf jeden Fall. Ja. Also rein musikalisch gesehen ist das also ein 1A-Programm. Und dann geht es weiter und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Das war also so das Gottesdienstprogramm. Jetzt kriegen wir noch die Liedtexte mitgeteilt und das lief also alles wie geschmiert. Ja? Und dann heißt es plötzlich, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester ihren Dienst nicht mehr verrichten konnten, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das ist eine spannende Beschreibung von dem Gottesdienst. Da ist also alles aufgebaut, die beste Musik, die, ja, alle kommen zusammen und wenn, als sie da singen, das ist also alles 1a, wie eine 1 heißt es hier. Und plötzlich kommt Gott und alles ist anders. Und man weiß nicht genau, ob man übersetzen soll, die Priester konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten oder sie konnten sich nicht mehr auf ihren Beinen halten. Da steht also, sie konnten nicht mehr stehen, ja, vielleicht sind sie alle umgefallen, das wissen wir nicht. Kommt ja darauf an, aus welcher Tradition man kommt. Jedenfalls ist Gott so dicht da, dass irgendwie ja, man eigentlich nur noch erstaunen kann. Ja? Und das ganze Programm ja, irgendwie gestoppt wird. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber ich finde das einfach ein tolles Bild für das, was wir erwarten können, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Ähnliche Erfahrung hat Jesaja gemacht. In Jesaja 6, er war ja wahrscheinlich aus einer Priesterfamilie und er tat dort seinen Dienst im Tempel und dann sagt er, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron. Das ist vermutlich dieser Gnadenthron, der Kapporat, von dem wir eben das Bild gesehen haben. Und sein Saum füllte den ganzen Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Also auch eine ganz überwältigende Begegnung mit Gott und er erkennt plötzlich, das ist ein König. Wie es in dem Lied heißt, voller Pracht, voll Herrlichkeit und Macht. Und alle Welt betet ihn an. Und dann geht es aber weiter. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, Himmel sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das ist auch interessant, weil offensichtlich ist es eine andere Art, eine ähnliche Erfahrung zu beschreiben wie bei Moses. Moses hat sich so eine Art Sonnenbrand geholt von der Herrlichkeit Gottes und Jesaja spürt, dass seine Lippen berührt werden mit einer glühenden Kohle und dadurch gereinigt werden. Und dann fragt er Gott, wer will für uns unser Bote sein? Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Also beide, sowohl Moses als auch Jesaja, kommen verändert aus dieser Begegnung hervor. Also die lässt einen nicht unberührt. Ja? Und beide reden, oder hier wird es richtig beschrieben, wie Jesaja berührt wird und verändert wird, verwandelt wird, gereinigt wird. Also auch sehr spannend. Paulus hat eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Er beschreibt es ein bisschen kürzer in Apostelgeschichte 22. Nur so ein kleiner Hinweis, aber da sehen wir, dass Paulus erzählt da seine Lebensgeschichte und dann sagt er, es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und dem Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Und dann spricht Jesus eine Sendung, ein Sendewort, ganz ähnlich wie bei Jesaja. Wir wissen jetzt nicht genau, was gemeint ist mit der Verzückung. Ja? Da haben die Leute auch verschiedene Erfahrungen, was das bedeutet. Im Alten Testament fallen die Leute auf den Boden, wenn sie in der Verzückung geraten oder reden in komischen Sprachen und so. Das wird hier gar nicht so beschrieben. Er sagt einfach, das war irgendwie, ich war wie weggetreten, ich war wie außer mir selbst und ich habe Gott gesehen. Und wenig später ist er in Korinth in einer Gemeinde und schreibt ihnen einen Brief darüber, wie man Gottesdienst feiern soll. Und da schreibt er auch etwas Interessantes. Er schreibt, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, also da habe ich ja gerade schon gesagt, das verbindet sich manchmal mit dieser Gotteserfahrung, dass man in unbekannten Sprachen redet. Wenn das jetzt alle täten und es kämen Unkundige herein, würden sie nicht alle denken, ihr seid von Sinn. Also die würden euch alle für bekloppt halten. Interessant, wie muss der Gottesdienst wohl ausgesehen haben? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, der würde von allen geprüft und von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Also ich habe vor allen Dingen das vorgelesen wegen dem letzten Satz. Er würde niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Das ist immer wieder das, sozusagen das, was überall passiert. Da, wo Gott angebetet wird, wo Menschen nahe zu Gott kommen, da ist Gott wirklich gegenwärtig. Und ich glaube, dieses Verständnis der realen Gegenwart Gottes, das haben wir irgendwie in unserer Tradition, in der westlichen Tradition, sehr oft verloren. Für uns ist Glaube sehr oft etwas, was sich irgendwo im Kopf abspielt, wo es um die richtigen Zeremonien geht oder um die richtigen Überzeugungen, um die richtigen Lieder oder die richtige Art von Musik. Vieles davon, die richtige Art von Veranstaltung. Also Gottesdienstfeiern ist für uns ein Unterkapitel von Veranstaltungstechnik. Aber in der Bibel geht es um die Gegenwart Gottes, dass Gott unter uns zelten will. Das hat er ganz am Anfang eingedeutet, indem er Mose gesagt hat, bau mir ein Zelt, damit ich unter euch wohnen kann. Und jetzt kommen manche und sagen, ja, das war ja im Alten Testament. Da waren die Leute ja alle noch so ein bisschen abergläubisch. Und da musste das alles sozusagen zum Anfassen sein. Ja, da gab es ein Zelt und richtige Opfer und richtige Priester und so. Aber im Neuen Testament ist das ja alles ganz anders. Da ist das alles geistlich gemeint, ja. Und bei uns spielt sich das alles nur in den Gedanken ab. Aber ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis. Denn dann haben wir nicht verstanden, dass genau dieses Gottes Zelt unter seinen Leuten ist nicht sozusagen eine eine Notlösung, sondern die drückt etwas aus über das Wesen Gottes. Gott ist so, dass er hineinkommen will in unsere Welt, obwohl er jenseitig ist, obwohl er ganz anders ist, obwohl er viel größer ist als diese Welt, will er hineinkommen in unsere Welt. Und das wird am allertiefsten eigentlich an einer Stelle deutlich, die Johannes beschreibt am Anfang seines Evangeliums, als er sagt im ersten Vers, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann einige Verse weiter und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und hier sagt Johannes eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Er sagt nämlich, dieses Zelt, was Gott damals hat bauen lassen, das war ein Bild für etwas anderes. Und das haben wir ja schon gesehen. Gott sagt hier, dass dieses Zelt entspricht etwas anderem, nämlich in der geistlichen Welt. Und Johannes sagt, wo Gott jetzt wirklich zeltet, er sagt nämlich hier, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Das steht jetzt bei Luther. Aber eigentlich steht hier, das Wort wurde Mensch und es zeltete unter uns. Oder es wurde ein Zelt unter uns. Gottes Hütte bei den Menschen war der Messias, als er in die Welt kam und geboren wurde. Und hier sehen wir eigentlich, dass eben dieses Zelt nicht nur einfach irgendwie so eine, ja, für Leute, die halt was zum Anfassen brauchen, die kriegen das, aber wir, für uns ist das ja alles so geistig, sondern im Gegenteil. Das ist Gottes tiefstes Wesen, dass er hineinkommt in unsere Realität, dass er real wird in unserer Welt. Jemand hat das mal genannt, die inkarnatorische Realität Gottes. Die inkarnatorische Realität Gottes. Dass Gott wirklich gegenwärtig sein will unter uns. Und nicht nur in unseren Gedanken, nicht nur symbolisch, sondern dass er wirklich da ist. Für uns ist es ein bisschen schwierig, weil wir ihn eben nicht anfassen können, wir können ihn nicht sehen. Ich habe wenig Gottesdienste erlebt bisher, wo Feuererscheinungen oder Wolkensäulen sichtbar da waren. Ja? Aber ich glaube, dass Gott genauso real gegenwärtig sein will unter uns. Und dass es darum eigentlich geht, dass wir diese Realität Gottes, diese Wirklichkeit Gottes erfahren. Ganz am Ende will ich euch nochmal mitnehmen in diese Stiftshütte hier. Hier mein Foto nochmal von außen, wo wir sehen, wie das aussah. Und ich glaube, dass diese Stiftshütte für uns so eine Gedankenhilfe sein kann, uns, auch wenn wir im Gottesdienst sind, zum Beispiel, auch wirklich vorzustellen, wir gehen jetzt hinein in die Gegenwart Gottes. Wir gehen in eine Begegnung mit Gott. Wir kommen an einen Ort, wo Gott gesagt hat, ich will euch dort begegnen. Und damals hat er gesagt, es soll über dem Gnadenthron sein. Im Römerbrief sagt Paulus, unser Gnadenthron ist Jesus. Er hat sich selbst als Sündenopfer gegeben. Johannes sagt, in Jesus hat Gott gezeltet unter uns. Also da sind sich alle Autoren im Neuen Testament einig, dass dieser Ort da ist, wo wir in die Gegenwart Jesu kommen. Im Hebräerbrief wird es sehr ausführlich beschrieben, dass wie Jesus in der geistlichen Weise eigentlich wie ein Priester auch in diesem Zelt gegenwärtig ist und für uns den Weg frei macht, dass wir hineinkommen können in diese Gegenwart Gottes, in die Begegnung mit Gott, so wie Moses, der Gott von Angesicht zu Angesicht. Wie kann man das praktisch machen? Ganz zum Abschluss will ich euch mitnehmen auf einen, sowas wie einen geistlichen Weg, der aus vier einfachen Schritten besteht und der sich so ein bisschen anlehnt an diese Stiftshütte. Ich habe in einem Bibelbilderbuch hier noch ein schönes Bild gefunden, hier so eine schematische Darstellung, da sieht man das nochmal alles von oben. Ja? Also hier kommt man an, hier ist der Weg und dann gibt es hier den Eingang in den Vorhof, der durch diesen Zaun abgetrennt ist. Dann ist man hier in dem Vorhof, wo der Opferaltar ist. Von dort aus geht es weiter in das Innere des Heiligtums und ganz hinten, dann hinter dem Vorhang, ist sozusagen das Allerheiligste. Und für viele Leute ist das eigentlich ein Bild geworden für das, was passiert, wenn wir uns Zeit nehmen, Gott nahe zu kommen. Wenn wir uns Zeit nehmen, zu Gott zu beten, wenn wir uns Zeit nehmen, Gottesdienst zu feiern, dann gehen wir eigentlich diesen Weg entlang. Und ich will euch einfach auf vier Schritte mitnehmen. Der erste Schritt ist sozusagen das, was wir hier vorne sehen. Wir sind noch außerhalb, wir sind noch entfernt, egal wo wir sind. Hier kamen ja Leute aus dem ganzen Land, die kamen immer wieder hierher zum Gebet. Also egal wo wir sind, wir können uns aufmachen zu Gott. Und das ist der erste Schritt, das ist die Einladung. Die Einladung, die sagt, mach dich auf, komm doch her, komm doch zu Gott. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir bei Gott sind. Wir sind ganz oft mit unseren Gedanken, mit unserem Leben ganz woanders, nicht in der Gegenwart Gottes, sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und deswegen ist der erste Schritt, sich einladen zu lassen, sich aufzumachen, zu sagen, ich komme überhaupt erstmal an in diesem Ort der Begegnung mit Gott. Und manchmal muss man das innerlich tun, ankommen, sich aufmachen. Dann gibt es den zweiten Schritt, das ist hier sozusagen in diesem Vorhof, da ist der Brandopferaltar und da habe ich ja eben schon gesagt, das ist sozusagen der Ort, wo man sein Opfer mitbringt und es dort ablegt und es vor Gott bringt. Da bringt man auch sozusagen seinen Dank vor Gott, seine Klage vor Gott, sein Lob, alles, was man Tolles über Gott zu erzählen hat. Wir haben ja in der Bibel sehr viele Psalmen und Lieder auch, die Leute gesungen haben dort im Tempel und auch in der Stiftshütte, die einfach, wo sie erzählen, dass das hat Gott mir Tolles getan und dafür will ich ihn loben oder ich bin ihm so dankbar, weil er hat mich gerettet oder ich war krank und er hat mich geheilt. Es gibt ja viele, viele Gründe, Gott zu danken, ihn zu loben, entweder für das, was er uns getan hat oder einfach für das, was er ist. Aber natürlich auch das andere, zu klagen, denn das ist auch in den Psalmen sehr oft da, dass Leute kommen und sagen, Gott, du hast mich verlassen, ich weiß nicht, wo du bist. Ich finde mich nicht mehr zurecht im Leben. Mir geht's schlecht, wo bist du? Aber, und dann heißt es immer, als ich in dein Heiligtum kam, da habe ich plötzlich verstanden, dass du doch da bist. Und dass es sich doch lohnt, dir zu folgen. Also man kann dort loben, danken, aber auch klagen. Hauptsache, man kann alles dort hinbringen, was einen bewegt und kann dort mit Gott ins Gespräch kommen. Dann gibt es aber den nächsten Schritt, und der war damals eigentlich den Priestern vorbehalten, aber im Neuen Testament wird dieses Bild eigentlich auf uns alle ausgedehnt, wird gesagt, ihr seid alle Priester und deswegen könnt ihr alle mit Zuversicht in dieses Heiligtum treten. Das ist sozusagen der Weg von außen nach innen. Ja? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns im Gebet, wenn wir zu Gott kommen, sozusagen über das hinauskommen, wo es nur ums Danken und ums Bitten und ums Klagen geht. Denn da geht es immer noch mehr oder weniger um uns, sehr oft. Danke, dass du mir das getan hast. Ja, bitte tu mir hin, bitte hilf mir dies und das zu tun. Oder auch wenn ich klage, geht es immer erstmal noch um das, was sozusagen zwischen mir und Gott passiert. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber hinauskommen. Und das ist vielleicht dieser Schritt in das Heiligtum, weil in dem Heiligtum, da ging es eigentlich nur um die reine Verehrung Gottes. Da wurden keine Dankopfer gebracht oder Schuldopfer oder solche Sachen, sondern dort ging es darum, dass Gott die Ehre gegeben wurde. Und ich glaube, dass uns das manchmal, dass wir das manchmal vergessen. Über all unseren Gebeten, egal ob wir Gott danken oder ihn bitten oder für andere bitten, dass es manchmal gut ist, sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, und jetzt gucke ich mal nur auf Gott und werde ihn einfach verehren. Ich werde einfach staunen darüber, wie er ist. Wir sahen seine Herrlichkeit, heißt es hier. Oder von Moses heißt es, er nahm die Decke weg von seinem Gesicht und er sah sozusagen Gott von Angesicht zu Angesicht. Nein, Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Das ist was anderes. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns dafür im Gebet Zeit nehmen. Dass wir sozusagen einfach Gott für das anbeten, was er ist. Oder einfach nur, weil er da ist und einfach nur in seiner Gegenwart sind. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und dann gibt es noch diesen letzten Bereich, das Allerheiligste, wo dieser Ort der Begegnung mit Gott ist, der Berührung. Wo manche Leute in der Bibel beschreiben, als ich dort war, war es so, als würde mich Gott berühren. Als würde mich Gott sagen, körperlich nahe kommen. Eines der Worte, die Bibel benutzt für Anbetung, da steckt das Wort Küssen drin. Ja, und das ist ein Bild, was die Bibel benutzt, so nah wie Gott uns kommt. Nicht nur aus der Entfernung, nicht nur wie im Museum, sondern er möchte uns berühren. Und das ist ja das Spannende, dass Leute dann die Erfahrung machen, diese Berührung verändert sie. Sie kommen da raus und sind verändert. Moses Angesicht hat geleuchtet, Jesaja hatte plötzlich eine Berufung, Paulus hatte eine Berufung, der Mensch in Korinth hat plötzlich erkannt, ja, Gott ist lebendig. Zacharias, der Sohn, der Vater von Johannes dem Täufer, der kam aus dem Allerheiligsten und war stumm. Also das ist ein Ort, wo man aufpassen muss. Ja? Sagen, wenn ich mich auf die Berührung mit Gott einlasse, dann werde ich auch verändert. Dann werde ich vielleicht, erfahre ich vielleicht Vergebung oder Reinigung oder Berufung oder Erfrischung, was auch immer. Aber jedenfalls gehe ich nicht unverändert heraus. Also diese vier Schritte, lass dich einladen, bring das, was dich bewegt zu Gott, dein Lob, dein Dank, deine Klage und dann geh einen Schritt weiter und oder nochmal ins Innere und bete Gott an, einfach so, wie er ist. Und dann lass dich ein auf die Berührung, auf die Begegnung mit Gott. Eine Einladung, ja, die Stiftshütte in unserem Leben real werden zu lassen. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Abbild ist für das, was wir auch heute erleben können, wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir ins Gebet gehen. Und meine Idee für diesen Abend war, dass wir das gleich praktisch umsetzen in unserer Gebetszeit, dass wir miteinander einfach mal so einen Weg gehen in die Gottesgegenwart und das werden wir gleich machen.